Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Entgegen der Ankündigung aus der letzten Woche geht es in dieser Folge nicht um die neuen General Manager und Trainer, sondern es geht um die Offersheets aus der letzten Woche. Oilers und Blues sind da die beiden Teams, die betroffen sind. Es geht um einen Trade, es geht um einen neuen Vertrag und ein Team, was einen Vertrag loswerden möchte. Wir fangen an mit dem Thema der letzten Woche. Ihr erinnert euch, Blues, die hatten Philipp Broberg und Dylan Holloway von den Edmonton Oilers zwei Verträge vorgelegt, zwei Offersheets, die haben die unterschrieben und damit waren die Oilers unter Zugzwang und sie mussten so oder so etwas machen und die Oilers haben dann auch direkt erstmal reagiert. Sie haben versucht, ein bisschen Salary Cap Space freizuschaufeln und haben in dem Fall dann Cody Ceci, einen der Kandidaten, den ich genannt hatte in der letzten Woche, zu den San Jose Sharks getauscht für einen Drittrunden-Pick in beziehungsweise mit einem Drittrunden-Pick 2025, also Ceci und ein Pick gehen nach San Jose. Dafür kam Ty Emberson von den San Jose Sharks zu den Oilers und das deutete, also als ich das erste Mal gelesen habe und schnell drüber geguckt habe, habe ich gesagt, okay, sie schaffen Platz für Broberg und Holloway, aber dann, wenn man dann sieht, dass sie Ty Emberson mit dazu geholt haben, dann konnte man schon eher ahnen, dass vielleicht etwas anderes geplant war aus Sicht der Oilers. Bei Emberson, erstmal als Info, der ist ein Drittrunden-Pick aus dem Jahr 2018 von den Arizona Coyotes. Der hat bisher nur in der letzten Spielzeit in der NHL gespielt, 30 Spiele dort gemacht, 10 Punkte, ist Verteidiger. Ich würde halt eben sagen, etwas unter dem Niveau von Broberg mit 24 Jahren, jetzt auch schon aus dem Alter raus, wo man sagen kann, ist ein super Nachwuchsspieler, ist aber natürlich noch jemand, der immer noch Entwicklungsfähigkeit hat und das deutete so schon auch dann an, dass der Vertrag von Broberg wahrscheinlich zu hoch war. Das hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, dass ich glaube da auch, dass die St. Louis Blues den ein bisschen zu hoch angesetzt haben, eben auch um die Edmonton Oilers da zu einer Reaktion zu zwingen oder eben dann quasi in die Ecke zu stellen und zu sagen, okay, komm, da könnt ihr nicht handeln, aus der Situation kommt ihr nicht raus. Also das war die erste Transaktion der Edmonton Oilers und dann haben sie sich Vasili Podkolzin von den Vancouver Canucks geholt für einen Viertrunden-Pick. Und bei Podkolzin muss man dazu sagen, der ist eben Flügelspieler, Right Wing, nominell, wenn man sich jetzt, je nachdem wo man schaut, das Roster der Oilers anschaut, dann haben sie gar nicht so viele klassische Right Wings, wobei da auch einige von den anderen eben dann Flügel spielen können. Podkolzin ist tatsächlich ein Erstrunden-Pick, Nummer 10 gewesen, 2019, der eigene Pick der Vancouver Canucks. Der hatte eine, fand ich, ganz gute Saison 2021-22, da hat er in seiner Premierenspielzeit 26 Punkte gemacht, 14 Tore geschossen, Eiszeit waren an die 13 Minuten im Schnitt und da hat er auch noch Powerplay-Tore und Punkte gehabt und ab dem Zeitpunkt ging es aber so ein bisschen bergab, vorletzte Saison nur 39 Spiele, 7 Punkte und Eiszeit nur noch knapp unter 12 Minuten und letzte Saison nur noch 19 Spiele, kein einziges Tor, zwei Vorlagen und die Eiszeit lag dann schon unter 11 Minuten. Das heißt, die Entwicklung bei ihm ging nach hinten, aber man konnte da auch sehen, das war so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die preiswertere Lösung im Vergleich zu dem, was dann auch Holloway kosten würde für die Edmonton Oilers und dementsprechend war da schon fast klar, dass sie nicht gleichziehen würden bei diesen Offersheets, sondern dass sie stattdessen eben sich dazu entschieden haben, direkt dann zwei Spieler sich zu holen, die vielleicht so ein bisschen dann die Positionen und Rollen ausfüllen können, die vorher Dylan Holloway und Philipp Broberg inne hatten. Und damit war es dann auch so, dass am Dienstag die Edmonton Oilers auch verkündet haben, dass sie eben nicht gleichziehen mit den Offersheets. Das heißt, erstmal, was das Geld betrifft, Dylan Holloway verdient jetzt knapp 2,3 Millionen bei den St. Louis Blues und Philipp Broberg knapp 4,6 Millionen, beide zwei Jahresverträge. Und wenn man das direkt 1:1 vergleicht eben mit Amberson und Podkolzin, die verdienen beide jeweils glatt 1 Million. Das heißt, einmal haben die Oilers 1,3 Millionen eingespart, wenn man das so will, und im anderen Fall dann knapp 3,6 Millionen. Also schon eine schöne Stange Geld, die sie da weniger bezahlen. Man muss aber natürlich auch sagen, habe ich ja eben schon erwähnt, dass qualitativ die beiden Spieler, zumindest auf den ersten Blick, die sie jetzt in den Reihen haben, die Oilers schlechter sind als die beiden Spieler, die sie vorher dort hatten. Das ist nun mal so und wie gesagt, die St. Louis Blues haben ja nicht umsonst auch diese Offersheets abgegeben. Das heißt also, dass sie da eben dann auch ja im Prinzip die Oilers unter Druck setzen wollten. Das hat geklappt. Also erstmal muss man ja auch sagen, dann jetzt, wie gesagt, ne, vollkommen losgelöst von dem, was oder welche Teams das sind, finde ich es gut, dass sowas mal passiert ist und dass eben dann dort in der NHL auch mal ein Offersheet erfolgreich war, in dem Fall dann eben sogar zwei. Die Oilers sind froh, zumindest da, denke ich mal, die Picks zu haben. Zweitrunden-Pick, Drittrunden-Pick. Das heißt also, sie bekommen da eben entsprechend ein bisschen Gegenwert. Sie haben tatsächlich noch einen Trade gemacht mit den St. Louis Blues, direkt noch in dem Zusammenhang. Einen Drittrunden-Pick und Paul Fisher haben sie bekommen von den Blues und dafür gegen Future Considerations, was auch immer das dann ist, zu den St. Louis Blues, also kein wirklich hoher Gegenwert. Also insgesamt, wenn man das dann runterrechnet, zwei Drittrunden-Picks und ein Zweitrunden-Pick für die Edmonton Oilers. Und damit ja, haben sie so ein bisschen auch da vielleicht sich ein paar Assets geholt, um dann vor der Trade-Deadline tätig zu sein. Das sorgt dafür, diese ganzen Transaktionen sorgen dafür, dass die Oilers unter dem Salary Cap liegen. Also knapp 1 Million jetzt ungefähr, $945.000 liegen sie unter dem Salary Cap. Damit haben sie auch da so ein bisschen Handlungsspielraum, können damit auch nochmal so ein bisschen sich vorbereiten auf die Trade-Deadline. Also insgesamt glaube ich schon, dann das Beste aus der Situation gemacht. Und wie gesagt, bei Broberg hat es mich nicht überrascht, dass sie da gesagt haben, den lassen wir gehen für das Geld, das ist zu viel. Bei Holloway ist es natürlich so, dass man da vielleicht hätte argumentieren können, dass das Geld, was er jetzt bekommt für die nächsten zwei Jahre, gar nicht so abwegig ist. Aber wie gesagt, verglichen mit 1 Million sind die 1,3 Millionen, die sie da einsparen. Okay, Cody Ceci ist weg, ja, war aber sowieso einer derjenigen, der auch häufig kritisiert wurde in jüngerer Vergangenheit. Dementsprechend, glaube ich, sind die Oilers da mit so einem gewissen, sage ich jetzt mal, blauen Auge noch aus der Geschichte rausgekommen. Ist nicht ideal gewesen, keine Frage. Aber trotzdem fand ich das dann soweit eigentlich nachvollziehbar gemacht, was Edmonton da durchgeführt hat an Transaktionen. Und dementsprechend stehen sie jetzt, glaube ich, zumindest mit einem soliden Kader da. Die anderen Themen habe ich ja schon zur Free Agency bewertet, beziehungsweise die kommen dann in der Saisonvorschau. Bei den St. Louis Blues ist es so, die haben eben zwei Spieler, auch da hatte ich ja in der letzten Folge schon was zu erzählt, dazu bekommen, die großes Potenzial haben. Sie haben im Moment auch noch Salary Cap Space, die Blues, 2,2 Millionen. Sicherlich werden beide Spieler da mehr Spielzeit bekommen und mehr Verantwortung bekommen als bei den Oilers, wobei Holloway ja schon teilweise auch schon oben in den oberen Reihen gespielt hat. Aber auf jeden Fall wird das bei Philipp Broberg so sein. Der wird sicherlich in den ersten beiden Verteidigerpaaren auftauchen, denke ich. Und dann wird man sehen, inwieweit er sich entwickelt, inwieweit Holloway sich entwickelt. Mit zwei Jahren auch kein Risikovertrag. Sie sind beide Restricted Free Agents, wenn die Verträge vorbei sind. Das heißt, auch da haben die Blues dann noch wieder so ein bisschen Sicherheit, dass sie eben die Spieler normalerweise nicht verlieren können. Ich weiß gar nicht, ob sie dann da auch wieder für einen Offersheet zur Verfügung stehen würden. Das wäre natürlich eine Geschichte jetzt. Wir hatten ja vorher die Situation Carolina, Montreal mit den Offersheets, die da quasi dann so im Duell ausgetauscht wurden. Ich weiß nicht, ob die Oilers sich das jetzt unbedingt merken und dann den Blues in zwei Jahren irgendwie einen reinwürgen wollen. Kann ich mir so in der Form jetzt auch nicht vorstellen, weil die beiden Franchises auch im Moment auf unterschiedlichen Plätzen sind, was so die Hierarchie und die Entwicklung des Teams betrifft. So, damit also der Themenkomplex St. Louis Blues, Edmonton Oilers erstmal beendet. Dann gab es einen Trade, und zwar keinen kleinen Trade, denn einen relativ bekannter Spieler mit einem auch gar nicht so geringen Vertrag hat die Teams gewechselt. Patrick Laine ist von den Columbus Blue Jackets zusammen mit einem Zweitrunden-Pick zu den Montreal Canadiens geschickt worden und dafür ist Jordan Harris zurückgekommen zu den, oder nicht zurückgekommen, sondern zu den Columbus Blue Jackets gewechselt. Er war ja noch nicht in Columbus. Ja, und Laine ist damit so ziemlich die größte Baustelle bei den Columbus Blue Jackets aufgeräumt. Er war ja ein Spieler, der auch jetzt im Prinzip gefordert hatte, dass er ja einfach mal einen Tapetenwechsel braucht, mal wieder, muss man ja in dem Fall sagen. Ist ja schon in Winnipeg gewesen, da Tapetenwechsel bekommen, eben Pierre-Luc Dubois-Trade mit Roslovic zusammen zu den Columbus Blue Jackets gewechselt. Man muss einfach sagen, bei Patrick Laine ist es so, dass er ein Spieler ist, der riesiges Potenzial hat. Also der könnte, denke ich, wenn er wirklich gesund ist und auch motiviert und fokussiert ist, dann könnte der durchaus auch mal die Maurice Rocket Richard Trophy als bester Torjäger der Liga gewinnen. Aber er war in den letzten Jahren eben einfach nicht gesund, wenn man sich da auch den Karriereverlauf anschaut, die ersten drei Jahre, 36, 44, 30 Tore. Dann ging es bergab auf 28, dann noch zwei bei Winnipeg, da ist er getauscht worden. Dann insgesamt 12 waren das in der einen Saison, das war die erste Covid-Saison, 26 und 56 in der zweiten Covid-Saison, das war ja schon wieder, beziehungsweise das war dann in der das, danach, das war schon wieder so, ne, wo er gezeigt hat, okay, ich habe mehr Potenzial wieder. Und dann letztes Jahr, vorletztes Jahr 22 Tore in 55 Spielen. Auch das war jetzt nicht so schlecht, aber man sieht auch an den Zahlen, 55 Spiele in einer 82-Spiele-Saison, das ist nicht viel. Und jetzt in der abgelaufenen Spielzeit, da war es einfach noch weniger. Da waren es tatsächlich nur 18 Spiele, 6 Tore. Das ist ja in jedem dritten Spiel ein Tor. Das ist erstmal gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, die 18 Spiele, die tun natürlich weh, denn da stand er einfach viel zu wenig auf dem Eis, war verletzt, kam dann wieder, hat sich dann nochmal richtig schwer verletzt, ist dann Anfang des Jahres, meine ich im Januar oder Februar, in das NHL Player Assistance Program mit Problemen reingegangen, mit mentalen Problemen reingegangen, hat sich da eben ja in Behandlung begeben, was ja auch erstmal positiv ist grundsätzlich, dass Spieler sich da helfen lassen und auch helfen lassen können. Das ist ja sehr, sehr gut, aber für den Verein war das natürlich dann eben wieder ein sehr herber Verlust. Und er hat jetzt irgendwann gesagt, er möchte einfach einen neuen Start haben, er möchte einen frischen Start haben. Ich habe ihn selber gesehen und bewundern dürfen in Finnland bei den beiden Spielen in der Global Series vor 2 Jahren. Das war sehr, sehr gut. Da hat er auch einfach nochmal gezeigt, ist ja auch ein richtig großer Spieler, ein wuchtiger Spieler, wie gut er sein kann, wie gut er offensiv sein kann, was er da auch einem Team als wirklich eine Art Power Forward bringen kann. Das hat er in den letzten Jahren einfach nicht aufs Eis gebracht und jetzt in Montreal bekommt er einen neuen Start und man muss auch sagen, zum einen erstmal positiv für die Columbus Blue Jackets, die werden die gesamten 8,7 Millionen an Salary Cap los, also es ist ja auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist für die Teams. Es war nicht so, dass da in irgendeiner Form Geld dann von den Columbus Blue Jackets behalten wird für die 2 Jahre Vertragsdauer, die da noch sind. Also das sehr, sehr positiv. Also sie haben natürlich dafür einen Zweitrunden-Pick mitgeben müssen. Ja, okay, sie haben die Blue Jackets mit Jordan Harris nochmal einen Verteidiger zurückbekommen. Da ist so ein bisschen die Frage, hat der eine Chance in Columbus? Ist es da für ihn möglich, dass er da irgendwo im Line-Up dann spielen kann? Das würde ich erstmal so ein bisschen bezweifeln, denn sie sind in der Defensive eigentlich gar nicht so schlecht besetzt, die Columbus Blue Jackets. Und von daher wird wahrscheinlich dann erstmal Harris auch in den Minor Leagues spielen. Aber trotzdem, wie gesagt, zumindest nochmal einen Spieler mit zurückbekommen. Und auf der Gegenseite, das muss man ja deutlich sagen, bei den Canadiens ist das so ein bisschen eine Änderung der Philosophie. Also ich habe jetzt auch Artikel gesehen und Aussagen gesehen, die das Ganze verglichen haben mit dem Trade von Sean Monahan vor 2 Jahren. Da haben sie einen Erstrunden-Pick bekommen von Calgary, dafür, dass sie den genommen haben. Dann war Monahan aber verletzt zu der ersten Trade-Deadline. Da konnten sie ihn nicht abgeben, hat letzte Saison dann aber gut gespielt, war gesund. Und dann haben sie nochmal einen Erstrunden-Pick bekommen von den Winnipeg Jets. Das heißt im Prinzip dafür, dass 2 Jahre ein Spieler bei ihnen gespielt hat, haben sie noch 2 Erstrunden-Picks dann rausbekommen. Das war sehr, sehr gutes Asset-Management, wenn man das dann in dem Fall so ausdrücken will. Aber bei Patrick Laine ist das ein bisschen anders. Also der kommt meiner Meinung nach nicht nach Montreal, um dann irgendwie wieder abgegeben zu werden, sondern Patrick Laine kommt nach Montreal, um da zu spielen, um das Team zu ergänzen und um das Team zu komplettieren. Und wenn man sich da auch die ersten beiden Reihen jetzt anschaut, dann haben sie da auch so ein paar Projekte im Prinzip, Spieler, die woanders ja entweder Probleme hatten zum Schluss aber oder noch nicht die Chance hatten, sich richtig zu entfalten. Alex Newhook ist da in der zweiten Reihe, Kirby Duck ist da mit dabei. Wie gesagt, die ersten sechs, wenn man jetzt sieht, Suzuki, Caulfield, Slavkovsky, die erste Linie, dann die zweite Reihe, Kirby Duck, Liney rechts, Alex Newhook links, so wird es wahrscheinlich aussehen. Das ist schon nicht schlecht, mit Patrick Liney eben dann einen wirklichen Torjäger mit dabei. Auch die zweite Powerplay-Formation wird besser, wobei ich noch so ein bisschen bezweifeln würde, dass er wirklich in der zweiten auftaucht. Ich würde ihn eher in der ersten sehen, aber das ist dann das Problem von Martin Saint-Louis. Und das ist ja dann auch ein gutes Problem, denn es geht ja darum, qualitativ hochwertige Spieler einsetzen zu können, ein paar Varianten zu haben, Möglichkeiten zu haben, Optionen zu haben, da durchzuwechseln, die ersten sechs, wie gesagt, die Powerplay-Formation, dass man da einfach mal versuchen kann, so ein bisschen zu kombinieren und Spieler auch schneller aus einem Slump rausbekommt, einfach weil sie dann eben mit anderen Spielern zusammenspielen. Ich finde den Trade aus Sicht der Canadiens wirklich gut. Die haben ja auch das Ziel so ein bisschen jetzt ausgegeben. Sie wollen um die Playoff-Plätze mitspielen. Das wird, glaube ich, schwierig werden, aber da komme ich ja in der Vorschau noch drauf. Aber trotzdem ist das natürlich ein Zeichen auch an die Liga. Wir nehmen die 8,7 Millionen auf. Wir haben eben jetzt das Selbstvertrauen in unser Team. Auch ein Zeichen natürlich ans eigene Team selber, an die jungen Spieler selber, zu sagen, hey, Leute, wir geben euch jetzt einen richtig guten Stürmer mit an die Hand. Wenn der gesund ist, wenn der fokussiert ist, dann haben wir die Chance, jetzt hier dieses Jahr und vielleicht auch nächstes Jahr mit dem zusammen was zu reißen. Für Laine ist es ja auch so ein bisschen mit 26 jetzt nochmal ja einen Punkt, wo er sich beweisen muss. Denn danach der Vertrag, er ist dann Unrestricted Free Agent, da kann er sich selber aussuchen, wo er landet. Und da denke ich schon, dass er da dann sehr gerne einen langfristigen Vertrag und einen hochdotierten Vertrag natürlich abschließen möchte. Und die zwei Jahre sind jetzt eben die Gelegenheit, das Ganze zu machen. Er ist automatisch übrigens auch gleich der höchst bezahlte Spieler bei den Montreal Canadiens. Also das ist natürlich auch schon nochmal ein Punkt, wo man eben sagen muss, okay, da ja, haben die Canadiens auch eine Aussage getroffen, einen neuen Spieler dann eben auch so hoch zu bezahlen. Er ist natürlich auch älter, wenn man es jetzt vergleicht mit Nick Suzuki und Cole Caulfield. Von daher macht das da auch Sinn. Und ja, ich finde, das ist ein wirklich guter Trade für beide Teams. Natürlich kannst du jetzt sagen, Columbus, das ist wieder so ein Chainmack. Sie geben den besten Torjäger direkt vor der Saison ab. Aber auch da ist es so gewesen, dass die Aussagen eben waren, naja, es hätte für Unruhe gesorgt. Wir wollten die Personalie geklärt haben. Und das haben sie jetzt auch. Ich finde eben auch dann ganz sinnvoll, auch vor allem, weil sie eben die 8,7 Millionen losgeworden sind. Sie haben Platz unterm Salary Cap Space, wurden wohl, glaube ich, auch direkt kontaktiert. Da ging es direkt darum, dass zwei Teams wohl gleich angefragt haben, Mensch, hey, wollt ihr nicht vielleicht mit uns einen Trade machen? Wir hätten da einen Spieler, den wir loswerden wollen und ihr habt ja jetzt Platz unterm Salary Cap Space, den könnt ihr ja vielleicht aufnehmen. Also das sind dann eben auch so die Dinge, wo du dann nochmal profitieren kannst aus diesem Trade. Sie haben viel Salary Cap Space, die Columbus Blue Jackets, knapp 16 Millionen. Ich glaube, sind jetzt auf dem vierten Rang, was Salary Cap Space betrifft. Wobei die Red Wings sind dahinter. Die müssen aber noch Moritz Seider und Lucas Raymond neue Verträge geben. Also, ja, fand ich erstmal positiv für beide Teams, für die Blue Jackets und auch für die Montreal Canadiens. Dann habe ich erwähnt, es gab einen neuen Vertrag bei den Seattle Kraken und zwar hat Matty Beniers einen neuen Vertrag unterschrieben und der Vertrag geht über 7 Jahre und er bekommt in diesen 7 Jahren etwas unter 50 Millionen, also im Schnitt knapp 7 Millionen Dollar pro Spielzeit. Und ja, bei Matty Beniers ist es so, das ist, glaube ich, auch ein sinnvoller Vertrag aus Sicht der Seattle Kraken. Das ist ein junger Spieler, ist ein Spieler, der ja jetzt in seiner, muss man überlegen, dritten Spielzeit dann ist. Einmal die Statistiken auch mal, nee, vierte Spielzeit wird es schon. Genau, wobei er bestimmt nicht so ganz die erste. Da hat er zwar 10 Spiele gemacht, war aber noch in dem Vertrag mit drin. Also die Spieler dürfen ja dann schon mal reinschnuppern in die NHL-Saison. Die zweite Spielzeit, da ist er Rookie of the Year geworden mit 57 Punkten in 80 Spielen. Da haben sie auch die Playoffs erreicht, erste Runde sogar gewonnen. Also es war durchweg positiv. Letztes Jahr so ein bisschen zurückentwickelt mit nur 37 Punkten in 77 Spielen. Allerdings auch da Analysten sagen, er hat sich im Defensivspiel verbessert. Das ist sicherlich ein Punkt, wo er etwas mehr dann auch aufs Eis gebracht hat. Und ja, absoluter Cornerstone der Seattle Kraken, 21 Jahre alt, also auch ein Spieler, der da wirklich auch noch jung ist, hat er vorhin erwähnt, 24 mit 21 ist da auch noch wieder Entwicklungspotenzial. Er hat ja diesen Sophomore-Slump, den gibt es manchmal im zweiten Jahr in der NHL, auch weil andere Teams sich besser darauf einstellen können auf die Spieler. Sie haben jetzt auch ein bisschen Verstärkung wiederbekommen, die Seattle Kraken. Vielleicht kann Brandon Montour ihn dann auch besser von hinten einsetzen zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass Seattle da einen guten Vertrag abgeschlossen hat. Es ist im Trend der letzten Jahre, dass einfach Spieler frühzeitig, auch langfristig gebunden werden, wenn die Teams sagen, das sind Cornerstone-Spieler. Tage Thompson fällt mir da ein, Tippstützte auch aus den letzten Jahren bei Ottawa. Natürlich ist das nicht das gleiche Niveau, was das Gehalt auch betrifft, aber trotzdem so ungefähr so vergleichbar kann man, glaube ich, diesen Vertrag von Matty Beniers auch sehen. Auch da, denke ich, guter Deal für beide Seiten. Er hat auch gleich erstmal Sicherheit und die Seattle Kraken zahlen ihm nicht zu viel. Und auch da nochmal die Erwähnung, der Salary Cap steigt ja im Normalfall in den nächsten Spielzeiten. Dementsprechend wird es dann anteilig auch weniger Gehalt, was sie ihm dort bezahlen müssen. Das war der Vertrag. Ja, und dann hatte ich erwähnt, es gibt ein Team, was einen Spieler loswerden möchte. Und zwar sind das die Philadelphia Flyers. Die möchten Ryan Johansson loswerden. Wer sich daran erinnert, der wurde im letzten Sommer, also vor der letzten Spielzeit, von den Nashville Predators zur Colorado Avalanche getauscht. Die Predators, die haben von den 8 Millionen Dollar Jahresgehalt 4 Millionen behalten. Die Avs hatten also damit einen vermeintlichen günstigen Zweitreihen-Center. Es hat aber überhaupt nicht funktioniert. In Colorado, irgendwann haben sie ihn dann abgegeben. Im Sean Walker-Trade ging Ryan Johansson zu den Philadelphia Flyers. Und die haben ihn dann ja eigentlich erstmal so ein bisschen in der AHL geparkt, beziehungsweise es wurde, glaube ich, dann klar, dass er verletzt ist, was insoweit erstaunlich war, weil er bis dahin für Colorado eigentlich sehr zuverlässig gespielt hatte. Hat er in seinem letzten Spiel auch bis zum Ende hingespielt, also war der jetzt auch nicht irgendwie verletzt. Und da merkt man schon so ein bisschen Grummeln hörte man dann aus Umkreisen der Philadelphia Flyers. Ja, und jetzt scheint es so zu sein, er muss sich, glaube ich, einer OP unterziehen. Und die Flyers haben jetzt gesagt, er hat gegen seinen Vertrag verstoßen. Und sie wollen jetzt quasi den Vertrag mit ihm auflösen. Das ist erstmal ein Ziel, was Sinn macht aus Sicht der Flyers, weil sie damit natürlich 4 Millionen Dollar Capspace sparen würden. Fun Fact und Side Fact. Natürlich würden dann auch die Nashville Predators 4 Millionen sparen, denn im Moment zahlen sie ja noch die Hälfte des Vertrages von Ryan Johansson. Also sollte das funktionieren, was die Flyers da machen wollen, dann profitieren davon auch die Nashville Predators, die dann plötzlich sogar nochmal wieder mehr Salary Cap Space haben. Haben wir nun im Sommer schon mit Steven Stamkos unter anderem auch sehr gute Spieler dazugeholt. Also das wäre für die, glaube ich, nochmal so ein kleines Geschenk, kleines Präsent vor der Saison. Aber da wäre ich ganz, ganz vorsichtig, denn dieses Vertrag auflösen, das haben andere in den letzten Jahren auch schon probiert. Mit Evander Kane war die Geschichte bei den San Jose Sharks. Der hatte damals, meine ich, seinen Covid-Pass irgendwie gefälscht. Da haben sie ihn dann, also unter anderem, haben sie ihn dann auch versucht, aus dem Vertrag rauszubekommen. Das hat, glaube ich, meine ich, insoweit nicht funktioniert. Es gab dann irgendwie noch einen Vergleich, wenn ich mich richtig dran erinnere. Dann im letzten Jahr Corey Perry mit den Chicago Blackhawks. Auch da wirkte es erst so, als ob das funktioniert. Nachher hat es dann aber auch nicht funktioniert und die Blackhawks mussten Perry da auch noch ein bisschen was zahlen. Also der Vertrag war dann auch nicht so richtig aufgelöst. Also da wäre ich jetzt vorsichtig. Ich glaube schon, dass Ryan Johansson nicht mehr für die Flyers auflaufen wird. Ich glaube, das kann man ausschließen. Aber dass sie jetzt diese kompletten 4 Millionen loswerden, das kann ich mir erstmal so nicht vorstellen. Die Spielergewerkschaft wurde da auch schon eingeschaltet von Ryan Johansson bzw. vom Agenten. Deshalb glaube ich schon, dass das da erstmal auch so einen kleineren juristischen Prozess geben wird und am Ende wird man sich irgendwo zwischen den, sag ich jetzt mal, 4 bzw. 8 Millionen, wenn man die gesamte Summe nimmt, und 0 treffen und dann wird der Vertrag irgendwo für einen gewissen Gegenwert, glaube ich, aufgelöst werden. Da darf man gespannt sein, was dabei rauskommt, ist aber natürlich wieder etwas, was auch zeigt, dass Ryan Johansson wohl vom Mindset, von der Einstellung eben dann nicht in die neue Philosophie unter Danny Briere und John Tortorella bei den Flyers reinpasst. Ja, und dementsprechend wollen sie ihn da auch nicht mehr im Kader haben. Ja, das war so das Update der letzten Woche. Man sollte ja meinen, das habe ich letzte Woche schon gesagt, dass die Offseason eigentlich ruhig ist, aber tatsächlich waren die letzten Tage in der NHL sehr unruhig. Ach ja, Askarov, wir waren bei Nashville. Askarov hat gefordert, dass er getauscht wird. Da war ja das Gerücht, dass er Nummer 1 Torhüter wird. Jetzt hat aber Jussi Saros verlängert. Dementsprechend ist er jetzt, sage ich mal, mittelfristig nicht die Nummer 1 und hat auch kaum eine Chance da an dem Star-Torhüter vorbeizukommen. Auch das wird noch interessant sein zu sehen, was die Nashville Predators da machen, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob sie ihn tauschen können oder ob sie ihn tauschen müssen, weil er sagt, er will unbedingt wechseln. Also das könnte dann auch nochmal das Thema Nashville Predators ein bisschen mehr beleben als diese 4 Millionen, die sie vielleicht dann doch sparen aus dem Ryan Johansson-Vertrag. Ja, ansonsten gilt wie immer die Bitte, wenn ihr Fragen habt und vor allem auch in Richtung Vorschau-Sendung Fragen und auch Ideen habt, was zum Beispiel die Gestaltung betrifft, habe ich letzte Woche schon gesagt, wenn ihr da eine Idee habt, was ich mit dazu nehmen soll, was gar nicht mit rein soll aus eurer Sicht, welche Reihenfolge ich vielleicht nehmen soll, nach welchem Kriterium ich diese Reihenfolge mache und so weiter und so weiter. Wenn ihr da Ideen oder Wünsche habt, sehr, sehr gerne bei x@lars-mar-info@sportpassion.de. Das wäre die E-Mail-Adresse. Ansonsten wisst ihr wie immer, Podcast gerne abonnieren, gerne weiter empfehlen. Ihr habt bei Spotify noch die Aufgabe, wobei ich leider sagen muss, weiß ich nicht, ob es im Menü verschwunden ist und ich es nur nicht finde oder ob tatsächlich die Funktion komplett weg ist. Diese Weltkarte sehe ich nicht mehr bei Spotify. Also falls jemand selber einen Podcast hostet, da gibt es ja die Möglichkeit, sich seine eigenen Statistiken anzuschauen und bisher gab es da eine Weltkarte und da war es eben für mich so, weil, habe ich euch ja gesagt, mein Ziel war, da so ein paar Länder mehr dazu zu bekommen und tatsächlich sehe ich diese Weltkarte nicht mehr. Es gibt immer noch die Auflistung, also fröhlich weiter im Urlaub hören, wenn ihr möchtet, aber die Weltkarte habe ich in den letzten Tagen nicht mehr gefunden. Wobei, so intensiv habe ich da jetzt auch noch nicht nachgesucht. Also, falls jemand da einen Tipp hat, sehr, sehr gerne. Damit würde ich sagen, reicht es für diese Woche auch mit der Sendung. Waren ja ein paar Themen mit dabei. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.